So. Also, jetzt geht es darum, um erstmal die Idee der polynomiellen Reduzierbarkeit, dass wir auch Probleme, wenn wir die aufeinander reduzieren, dass wir da auch die Komplexität mit betrachten und eben bei dieser Übersetzung von dem einen Problem ins andere nicht beliebig komplizierte Übersetzungen zulassen, sondern nur solche, die polynomiell in der Laufzeit sind. Und dann werden wir die NP-vollständigen Probleme einführen. Das sind eben die vielleicht härtesten Probleme, könnte man sagen, in NP. Das heißt, alle anderen Probleme lassen sich darauf reduzieren in polynomieller Zeit. Und als Krönung heute kommt dann der Satz, dass das SAT-Problem NP-vollständig ist. Dass man also mit Hilfe des SAT-Problems im Prinzip alle Probleme in NP lösen kann. Gut, jetzt kommt also diese polynomielle Reduzierbarkeit und wir haben wieder zwei Sprachen aus verschiedenen, über möglicherweise verschiedenen Alphabeten und dann nenne ich A polynomiell reduzierbar auf B und schreibe eben hier dieses A kleiner gleich B mit dem kleinen p als Index, das für polynomiell steht. Und wann? Es muss eben eine wie üblich totale Funktion geben, Funktion f, die von dem einen Alphabet in das andere übersetzt, aber eben nicht nur total und berechenbar, sondern auch noch jetzt in polynomieller Zeit von einer deterministischen Turing-Maschine berechenbar. Das heißt, das, was dazugekommen ist, wenn Sie das hier weglassen, und von einer deterministischen Turing-Maschine in polynomiale Zeit berechenbare Funktion, wenn Sie einfach nur berechenbar sagen, dann haben Sie das Ganze ohne p. Sodass eben wieder die Frage, ob ein Wort in der einen Menge ist, äquivalent damit mit der Frage, ob die Übersetzung in der anderen Menge ist. Und das ist also wirklich nichts Neues, nur dass man jetzt die Komplexität dieser Übersetzung mit einbezieht und diese Relation ist auch wieder transitiv. Das liegt einfach daran, dass wenn Sie zwei polynomielle Übersetzungen ineinander schalten, dann kriegen Sie natürlich insgesamt wieder was Polynomielles, weil eben wenn Sie zwei Polynome ineinander einsetzen, ist das Resultat wieder ein Polynom. Das heißt, das hier sollte man sich im Hinterkopf behalten, das ist ab und zu ganz praktisch. Und jetzt ein Beispiel. Was heißt das, dass ich in polynomieller Zeit ein Problem auf ein anderes reduziere? Und hier das eine Problem ist hier der Hamilton-Kreis, also gegeben ist irgendein ungerichteter Graph. Und die Frage ist, enthält dieser Graph einen Hamilton-Kreis, also einen geschlossenen Pfad, der jeden Knoten genau einmal enthält? Und das zweite Problem ist das Traveling Salesman Problem, was sehr ähnlich ist, nur wird der Graph jetzt als Matrix dargestellt, das macht keinen Unterschied. Wir haben aber jetzt eben nicht nur 0,1 Einträge, die in der Matrix sagen, die beiden Knoten sind verbunden, sondern das ist eine Matrix, wo die Einträge natürliche Zahlen sind. Das heißt, da steht in jeder Verbindung von I nach J, steht eben die Entfernung drin. In dem Problem ist eben, das Traveling Salesman Problem ist eben das Problem zu finden, gibt es da auch so eine Rundreise wie beim Hamilton-Kreis, die eben jeden Knoten genau einmal enthält. Aber zusätzlich kriegen wir hier noch eine Zahl K, das soll die Kapazität sein. Ich darf eben in der Rundreise in der Summe die Distanzen die darf nicht mehr als K sein. Also gibt es eine Rundreise, einen Hamilton-Kreis der Länge kleiner gleich k. Und jetzt kann man ein Problem auf das andere reduzieren, und zwar im Folgenden. Ich zeige jetzt, dass ich das Hamilton-Kreis-Problem auf das TSP-Problem reduzieren lässt. Und wie mache ich das? Das ist eine sehr einfache Reduktion. Das kann man, sieht man auch dadurch, dass rein intuitiv scheint das Hamilton-Kreis-Problem ein einfacheres Problem zu sein, weil Sie da gar nicht über die Kapazitäten reden, sondern Sie fragen nur, gibt es überhaupt eine Rundreise oder gibt es keine? Und bei dem Traveling Salesman wollen Sie eben wissen, gibt es eine Rundreise mit beschränkten Kosten? Das heißt, wie funktioniert, ja, und jetzt die Frage, wie kann ich diese Reduktion machen? Wie kann ich also Hamilton-Kreisprobleme in TSP-Probleme übersetzen? Und die Idee ist folgende. Hier ist die Übersetzung. Ich bilde also ein Hamilton-Kreisproblem ab. Das heißt, das ist ein Problem, da kriege ich eine Menge von Knoten und Kanten. Die Knoten seien einfach mal von 1 bis n durchnummeriert und die Kanten sind gerade die E's und bilde es ab auf ein Traveling Salesman Problem, eine Matrix M und eine Zahl n, die obere Kapazität. Und was nehme ich als Matrix, die ich eben hier definiere? Das ist die Matrix, in die ich das Hamilton Problem abbilde. Da setze ich überall eine 1 rein, wo es eine Verbindung in E gibt, also in dem ursprünglichen Hamilton-Kreisproblem. Da sage ich dann auch im Traveling-Salesman-Problem ist die Verbindung 1, also setze ich die auf 1 und dann setze ich die alle nicht verbundenen Kanten, da setze ich die Kapazität auf 2. Die sind also teurer, eine solche Kante zu benutzen, die gar nicht in dem Ursprungsproblem drin ist. Und dann ist eben die Behauptung, dass dieses erste Problem hat eine Lösung, genau dann, wenn dieses zweite Problem eine Lösung hat. Und gucken wir uns mal in die eine Richtung an. Wenn ich also von dem linken Problem eine Lösung habe, dann habe ich also einen Hamilton-Kreis. Wieso ist dann auch dieses rechte Problem lösbar? Also habe ich dann auch eine Rundreise im Traveling Salesman mit der beschränkten Kapazität. Der Trick ist jetzt, dass Sie hier die Kapazität, da haben Sie gerade die Anzahl der Knoten genommen. Das N ist ja gerade auf der linken Seite die Anzahl der Knoten. Sie haben also gesagt, die Rundreise darf maximal N kosten. Das heißt aber, wenn man sich jetzt anguckt, wie groß die individuellen Distanzen sind in der Matrix, dann heißt das, dass Sie überhaupt keine 2 drin haben dürfen. Denn wenn es eine Rundreise ist, dann besuchen Sie alle N-Knoten. Und wenn Sie für eine von den Verbindungen eine 2 haben, dann können Sie schon nicht mehr unterhalb dieser Kapazität N bleiben. Denn das ist ja gerade hier das Problem, dass Sie eine Rundreise suchen mit dieser maximalen Kapazität. Das heißt, wenn Sie hier eine Rundreise haben auf der rechten Seite in dem Hamilton-Kreisproblem, dann wissen Sie, die Rundreise benutzt wirklich nur existierende Verbindungen. Das heißt, sie benutzt, wenn Sie es jetzt in das Traveling Salesman Problem übersetzen, benutzt die immer nur Verbindungen, wo hier im Traveling Salesman Problem die Kosten 1 waren. Und damit kriegen Sie, wenn Sie die aufsummieren, natürlich gerade wieder N. Und damit bleiben Sie innerhalb Ihrer Kosten. Und jetzt können Sie auch umgedreht argumentieren, wenn Sie eben hiervon ausgehen, Sie haben hier eine Lösung gefunden für das Traveling Salesman Problem und das hat die Kapazität N eingehalten, dann kann eben diese 2 nicht mit drin sein. Es kann also nur Kanten benutzt haben, die tatsächlich in E drin waren und damit ist es natürlich auch eine Lösung für das Hamilton-Kreisproblem. Das ist hier sehr simpel, weil die beiden Probleme schon sehr nah aneinander sind. Das Verblüffende ist, dass wir dann später, heute oder besser wahrscheinlich nächste Woche, sehen werden, dass Probleme, die erstmal sehr verschieden aussehen, die über verschiedene Objekte reden, die einen reden über Formeln, die anderen über Graphen, und dass die trotzdem auch mit gewissen Tricks ineinander übersetzbar sind. So, jetzt erstmal kurzes Hilfslemma, was wir dann später benutzen werden, dass die Klassen P und NP unter polynomieller Reduzierbarkeit nach unten abgeschlossen sind. Was soll das heißen? Das heißt, wenn Sie eben haben, dass A reduzierbar ist auf B und B ist in NP, dann in P oder in NP, je nachdem, dann muss auch das A wieder in NP sein. Das ist immer so eine Formulierung nach unten abgeschlossen. Das heißt eben, wenn das Größere von beiden in der Menge ist, ist das Kleinere von den beiden auch wieder in der Menge. Das heißt, wenn die größeren wenn das schwierige Problem ist, schwierigere Problem polynomiell lösbar ist und Sie haben eine polynomielle Reduktion, dann ist auch das einfachere Problem polynomiell lösbar, weil Sie dann nur zwei Polynomen miteinander ineinander einsetzen. Und dasselbe gilt für das NP, nur da ist eben das Polynomielle natürlich dann bei einer nicht deterministischen Maschine. Und hier nochmal langsam zum Mitschreiben. Nehmen wir also an, wir haben so eine Reduktion. A ist reduzierbar auf B mit Hilfe von F und F wird eben von einer deterministischen Turing-Maschine MF berechnet und deren Rechenzeit ist beschränkt durch ein Polynom P. Und B sei jetzt eine deterministische Turing-Maschine. Wir nehmen also diesen Fall, den Fall hier, wir gucken uns nur den Fall P an, nicht den Fall NP. Die entscheidet eben das Problem, ob irgendein Wort in B ist und die ist durch ein zweites Polynom Q beschränkt. Und damit haben Sie genau die Zeitbeschränkung, die ich kurz skizzierte, von der Hintereinanderausführung. Zuerst machen Sie die Reduktion, reduzieren das A-Problem auf ein B-Problem, dann lassen Sie den Löser für das B-Problem laufen und die Behauptung ist, dass es wiederum polynomiell zeitbeschränkt in der Löse, in der Länge des ursprünglichen Eingabewortes W. Und das muss man sich schon ein bisschen genauer angucken. Ich habe vorhin gesagt, oh ja, aber dann setzt man nur Polynomen miteinander ineinander ein, aber machen wir es mal wirklich sauber. Womit beginnen wir? Wir beginnen mit dieser Übersetzung. Das heißt, diese Übersetzungsmaschine, die setzen wir auf das ursprüngliche Wort W an und wir wissen, dass die maximal P von Länge von W Schritte macht. Das ist ja gerade das, was wir hier oben haben, dass die Funktion F, die A nach B reduziert, dass die durch ein Polynom P beschränkt ist in ihrer Rechenzeit. Okay, damit wissen wir aber noch mehr. Wir wissen jetzt nämlich nicht nur, dass die polynomiell viele Schritte gebraucht hat, wir wissen damit auch, wie groß diese Ausgabe geworden sein kann. Denn der Punkt ist ja, wir setzen zwei Maschinen hintereinander. Das heißt, die Ausgabe der ersten ist die Eingabe der zweiten. Und die zweite Maschine ist zwar polynomiell beschränkt, aber in der Größe ihrer Eingabe. Das heißt, wir müssen jetzt wissen, wie groß ist die Eingabe, die wir der zweiten Maschine M geben. Also die Ausgabe F von W, das ist ja die Funktion, die die Übersetzung liefert, hat die Länge kleiner gleich dies hier, W plus P von Länge von W. Der zweite Teil, dieses P von Länge von W, das kommt natürlich daher, dass sie in ihrer Rechenzeit beschränkt waren, also sind natürlich auch dadurch in dem Platz beschränkt, den sie jetzt zusätzlich verbrauchen können, um dieses neue Wort hinzuschreiben, das Ausgabewort. Und das W, das kommt daher, weil natürlich von Anfang an ein Wort da stand, der Länge W, und sie könnten jetzt also die ganze Zeit damit verbraucht haben, P von Länge von W noch dazu zu schreiben. Das heißt, das ist eben die Eingabe hier, die sie gemacht haben, und das ist das, was die Maschine MF maximal noch dazu geschrieben haben kann. Und damit wissen wir, dass die Maschine M, die als zweites kam, wir haben ja hier die beiden Maschinen ineinander laufen lassen, die macht wie viele Schritte? Ja eben, die ist ja durch Q beschränkt, das zweite Polynom, in der Länge der Ausgabe der ersten Maschine, das heißt Q von Länge von W plus P von Länge von W und das ist auch wieder insgesamt ein Polynom in der Länge von W. Ja. Das ist also jetzt die detaillierte Begründung und das ist insofern eben ganz erhellend sich das genau anzugucken, weil man eben hier nochmal das Argument sieht, man verknüpft zwei Maschinen und dann muss man eben sich überlegen, wie sieht die Eingabe der zweiten Maschine aus, wie groß kann das sein, um die Gesamtlaufzeit abzuschätzen. Und dass man das zweite Argumentationsmuster, was auch häufig kommt, ist, dass man, wenn man weiß, dass die Maschine irgendwie zeitbeschränkt ist mit irgendeiner Funktion, dann kann die auch maximal so viel Platz verbrauchen, wie sie Zeit verbraucht. Das ist ein anderes, sehr einfaches, aber häufig nützliches Argument. Gut. Und dasselbe mit NP funktioniert analog. Jetzt kommen diese NP-schweren Probleme. Das sind die, die mindestens so schwer wie alles in NP ist. Und was heißt das? Das heißt eben, eine Sprache L nenne ich NP schwer, wenn alle Probleme in NP auf diese Sprache in polynomieller Zeit reduzierbar sind. Das heißt, Sie können im Prinzip alle Probleme in NP dadurch lösen, dass Sie mit einer geeigneten Übersetzung das gegebene Problem übersetzen in diese Sprache L, die eben NP schwer ist. Das heißt, NP schwer heißt eben wirklich, man kann alles in NP in diese eine Sprache rein übersetzen und kann dann die Frage beantworten, ist irgendwas in dieser Sprache. Aber man braucht natürlich, je nachdem aus welcher Problemklasse man kommt, braucht man natürlich spezielle Übersetzungen in diese eine Problem rein. Und NP vollständig ist nichts anderes als NP schwer und es muss auch in NP liegen. Das heißt, es kann natürlich sehr, sehr schwere Probleme geben, auf die man alles in NP reduzieren kann, aber die könnten viel schwerer als notwendig sein. Die könnten also weit außerhalb von NP liegen. Und NP vollständig heißt eben auch, die alles in NP ist auf sie reduzierbar und sie sind selbst in NP. Genau, die NP-Vollständigen, also hier oben NP-schwer heißt eben, wenn es mindestens so schwer wie alles in NP ist, aber es ist nichts darüber ausgesagt, wo das Problem selbst liegt. Und NP-Vollständig heißt eben, dass es in NP liegt und dort zu den schwierigsten Problemen gehört. Es könnten mehrere geben. Und schwierigste heißt eben, alles ist polynomiell auf dieses eine Problem reduzierbar. Und hier nochmal grafisch, wenn man hier die Gesamtmenge der Klasse NP sich anguckt, also alle Sprachen, die von einer nichtdeterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit akzeptiert werden, dann haben wir irgendwo da als Teilmenge, wir wissen aber nicht genau wo, haben wir die sogar von einer deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit akzeptiert werden. Und wir haben oben als die schwersten Probleme, also das ist hier so eine Art Ordnung, unten sind die leichten Probleme, die sich polynomiell machen lassen, und oben sind die NP-vollständigen Probleme, die, wo man jedes beliebige Problem auf sie reduzieren kann. Augenblick, kommt da ein Beispiel? Nein, kommt nicht, dann machen wir es. Also das heißt, wenn ich eben hier irgendwo ein Problem habe, das kann hier liegen zum Beispiel, und dann weiß ich, wenn ich hier oben ein NP-vollständiges Problem habe, nenne ich das mal L, dann gibt es eine polynomielle Reduktion von da nach da. Und natürlich genauso, wenn ich hier eins habe, muss es auch wieder auf dieses NP-vollständige Problem eine Reduktion geben in polynomieller Zeit. Und auch die NP-vollständigen Probleme, die sind natürlich dann gegenseitig ineinander übersetzbar, reduzierbar. Das heißt, wenn ich hier ein zweites NP-vollständiges Problem habe, dann muss ich hier natürlich Reduktionen in beide Richtungen haben. Hier ein Versuch, dieses große offene Problem zu lösen, ob die beiden Komplexitätsklassen P und NP vielleicht zusammenfallen. Und hier ein einfaches Lemma. Es gilt, dass sie zusammenfallen, genau dann, wenn es ein NP-vollständiges Problem liegt, wenn es ein NP-vollständiges Problem gibt, das in P liegt. Das heißt, wenn Sie hier oben in diesem Bild ein einziges Problem haben, was tatsächlich auch unten in P liegt, dann wissen Sie, dass P gleich NP ist. Dann haben Sie im Endeffekt gezeigt, dass P praktisch, dass Sie P diese Grenze völlig nach oben verschieben können und P und NP miteinander ineinander zusammenfallen, aber es kann eben nicht sein, dass Sie diese grüne Grenze nur bis hier oben verschieben können. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, die nicht in P sind, aber ein Teil der NP-vollständigen Probleme sind bereits in P. Das geht nicht, wenn Sie wissen, dass es ein NP-vollständiges Problem gibt, was in P liegt, dann ist P gleich NP. Wieso? Und zwar genau dann, wenn. Nehmen wir erstmal an, P ist gleich NP. Naja, so liegt natürlich jedes NP-vollständige Problem in P, denn NP-vollständige Probleme liegen in NP und wenn NP gleich P ist, dann liegen sie auch in P alle. Die Richtung war einfach, die andere ist die interessante. Wenn Sie ein NP-vollständiges Problem haben, was in P liegt, dann liegen sie alle in P. Wieso? Dann ist also ganz NP in P enthalten. Okay, nehmen wir mal an, wir haben L hier ist dieses eine NP-vollständige Problem, was tatsächlich in P liegt. Und wir wissen, da L NP schwer ist, wissen wir, dass alles, was in NP liegt, sich auf dieses L reduzieren lässt. Das ist also genau, was in der nächsten Zeile steht. Und jetzt wissen wir nach Lemma 6.13, das war dieses Lemma, dass NP-Vollständigkeit und die Klassen P und NP, dass die nach unten abgeschlossen sind unter polynomieller Reduzierbarkeit. Das heißt, wenn L in P liegt, dann muss auch A in P liegen, wegen dieser nach unten Abgeschlossenheit von dieser kleiner Gleichbeziehung. Ja, und das war eigentlich das, was wir zeigen mussten. Also da sind wir am Ende. Wir haben jetzt für ein beliebiges Problem aus NP gezeigt, dass es auch in P liegt. Und die starke Vermutung ist aber, dass sich diese Suche nicht lohnt nach diesem einen polynomiell lösbaren Problem in NP, weil man vermutet, dass die beiden Klassen verschieden sind, P und NP. Das heißt, dieser Beweisversuch, dass sie gleich sind, ist höchstwahrscheinlich fruchtlos und man nimmt eben an, es gibt kein NP-vollständiges Problem, was in P liegt, sondern das sind alles Probleme, die ja höchstwahrscheinlich eben exponentielle Laufzeit brauchen. Jetzt haben wir natürlich was rein abstrakt charakterisiert. Wir haben gesagt, ein Problem ist NP-vollständig, wenn es in NP liegt und wenn sich alles auf dieses eine Problem reduzieren lässt. Gibt es denn solche Probleme überhaupt? Und ja, die gibt es. Und das klassische Problem und eben auch nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, ist die Aussagenlogik und die Erfüllbarkeit von Formeln in der Aussagenlogik. Und das ist jetzt das, was wir den Rest der Zeit machen werden. Wir werden zeigen, dass sich eben ein beliebiges Problem in NP auf das aussagenlogische Problem der Erfüllbarkeit einer Formel reduzieren lässt. Erstmal die Syntax. Wir haben also Variablen, die nennen wir x, y, z. Und dann haben wir Formeln, die können Variablen sein, Negation und oder von Formeln. Und warum man zweimal das x hat, das ist überflüssig. Also das Ding können wir wegschmeißen. Das ist also das Übliche, was Sie kennen, mit hier einem Beispiel für eine aussagenlogische Formel. Das dürfte Ihnen allen nicht fremd sein. Man darf Klammern weglassen, damit man es ein bisschen kürzer schreiben kann. Äußerste Klammern brauchen Sie nicht zu schreiben. Also Sie können einfach hier die äußersten Klammern weglassen. Und wegen der Assoziativität der Operationen und oder brauchen Sie auch keine Klammern, wenn Sie eine Sequenz von uns oder Sequenz von odern haben. Also hier, da ist keine Klammer verantwortlich in diesem Teil, keine Klammer notwendig in diesem Teil. Und ich führe auch noch später an ein, zwei Stellen benutze ich das die Abkürzung ein. Wenn ich F1 Pfeil F2 schreibe, dann ist es einfach nur eine Abkürzung für nicht F1 oder F2. Und das ist ganz wichtig, das werde ich jetzt sehr viel benutzen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass das nicht eine Erweiterung der Syntax der Aussagenlogik ist, sondern dass das nur eine kompakte Schreibweise für Formeln der Aussagenlogik ist. Das heißt, wenn ich sowas hier hinschreibe, was ich damit meine, ist eigentlich die expandierte Version, aber die ist praktisch hinzuschreiben. Deswegen schreibe ich eben diese Summenformel hin, das große und indexiert über einen endlichen Indexbereich von 1 bis n ist eben nichts anderes als eine Abkürzung für die verschiedenen Formeln explizit ausgeschrieben. Also die Syntax der Aussagenlogik ist dadurch nicht betroffen, oder genau gesagt nur sehr oberflächlich. Das ist nur ein Abkürzungsmechanismus, ein Makro. Und die Semantik, das kennen Sie alle aus diskreten Strukturen. Eine Belegung ist einfach eine Funktion, die Variablen auf Werte 0 oder 1 abbildet. Und die Belegung kann man dann mit Hilfe der Wahrheitstabellen auf ganze Formeln erweitern, indem ich eben hier zum Beispiel, wenn ich die Belegung, die hier oben stehen hatte, wo ich x und y und z diesen Werten zuordne, wenn ich das auf diese Formel hier anwende, dann ist eben x hier an der Stelle 0. Das heißt, mit dem und ist das Ganze auch 0. Also hier kriegen wir von dem Term hier kriegen wir eine 0. Und da ist das y auf 1. Genau. Und das x ist auch, das Nicht-X ist auch auf 1, das heißt, hier kriegen wir eine 1 für den Term und dann haben wir eben 1 oder 0 und das ist eine 1. Das ist genau das hier. Also einfach ausrechnen von Werten, von Formeln. Und dann nenne ich eine Formel erfüllbar, genau dann, wenn es tatsächlich eine Belegung der Variablen gibt, sodass, wenn ich die Formel auswerte, eine 1 rauskommt. Und das ist das SAT-Problem, gegebene aussagenlogische Formel, Frage, ist die Formel erfüllbar? Und es wird sich eben herausstellen, dass das dieses zentrale NP-vollständige Problem ist. Das erste, SAT ist in NP, kann man total simpel beweisen, indem ich einfach zeige, dass eine mögliche Lösung in polynomieller Zeit überprüfbar ist. Zwar Belegungen sind einfach Zertifikate, die mir zeigen, ist die Formel wahr oder falsch. Und das kann ich eben in polynomieller Zeit machen. Die Werte des Zertifikats, sprich der Belegung, in die Formel einsetzen und das dann ausrechnen. Das ist eine leichte Programmieraufgabe. Da brauchen Sie keine exponentielle Zeit, da brauchen Sie nur polynomielle Zeit zu. Das heißt, Sie haben eher eben gerade dieses Verifikator-Argument benutzt, dass Sie einen Lösungsvorschlag innerhalb polynomieller Zeit überprüfen können. Also muss das Problem in NP sein. Ja. Also muss das Problem in NP sein. Aber, und das ist der nicht triviale Teil, das Problem ist tatsächlich NP vollständig. Das heißt, wir müssen zeigen, es ist auch noch NP schwer. Also alles, welches Problem auch immer in NP, können Sie in polynomieller Zeit auf dieses eine Problem reduzieren. Und das sieht erstmal etwas magisch aus, dass man beliebige Probleme, sprich formale Sprachen, auf diese eine Sprache der erfüllbaren aussagenlogischen Formeln reduzieren kann. Und der Trick ist ein sehr fruchtbarer Trick, den Sie an sehr vielen Stellen in der theoretischen Informatik finden werden, und zwar indem Sie Logik mit Maschinen verbinden und logische Formeln benutzen, um den Ablauf von der Berechnung von Maschinen zu erklären oder zu beschreiben. Gut, also es ist bereits in NP, das wissen wir. Es muss jetzt als NP schwer nachgewiesen werden. Und wir nehmen also ein beliebiges Problem in NP und zeigen, dass dann dieses Problem in polynomieller Zeit auf SAT reduzierbar ist. Dass Sie also dieses Problem übersetzen können in SAT. Und wir starteten mit der Annahme, dass das Problem in NP liegt, was eben heißt, es gibt eine nichtdeterministische Turingmaschine M, die genau diese Sprache akzeptiert, dieses A, und deren Laufzeit durch ein Polynom beschränkt ist. Dieses Polynom P in der Länge der Eingabe. Und die Reduktion ist jetzt eine Abbildung von einem Wort in der Wort W in diesem Alphabet Sigma auf eine aussagenlogische Formel. Und in polynomieller Zeit und ebenso, dass die Äquivalenz gewahrt bleibt, die Frage, ob das Wort in der Sprache, die von M akzeptiert wird, ist, diese Frage ist äquivalent mit der Frage, ob die Formel, ob die Formel erfüllbar ist. Das heißt, man sieht hier auch in dieser Äquivalenz sofort, was wir hier basteln müssen, ist eine Übersetzung von der Maschine in das Wort, von der Maschine in die Formel. Und die Formel muss das Verhalten der Maschine in einem gewissen Sinne reflektieren, sodass man eben die Äquivalenz bekommt zwischen Maschine akzeptiert Wort und Formel ist erfüllbar. Und das ist eben gerade hier, wir bilden dieses W ab, aber natürlich auch diese nicht-deterministische Turing-Maschine, die können wir auch benutzen in unserer Reduktion. Und also das ist das, was wir immer im Hinterkopf behalten sollten in polynomieller Zeit. Das werden wir dann ganz am Ende uns angucken. Aber dieses Verhalten möchten wir gerne haben, dass bei der Übersetzung von dem W und dem M in die Formel, dass da gewährleistet ist, dass die Formel nachher erfüllbar ist, genau dann, wenn das Wort in der Sprache ist, sprich genau dann, wenn die Maschine angesetzt auf das Wort eben in, hält, akzeptiert, das akzeptierte Wort. Und um die Formel zu beschreiben, fangen wir erstmal mit den Grundbausteinen der Formel an, den Variablen. Und die Idee ist, dass diese Formel, in die wir M und W abbilden, dass die Berechnung von M angesetzt auf W beschreibt. Und wie kann eine Formel eine Berechnung beschreiben, indem ich alle Komponenten dieser Berechnung in irgendwie in Variablen abbilde? Und dann habe ich zuerst mal also das sind alles aussagenlogische Variablen, die nur 0 oder 1 annehmen können. Und jetzt habe ich erstmal eine Variable, nicht gesagt, nicht eine Variable, sondern eine ganze zweidimensionales Feld von Variablen, also Zustand, indexiert mit zwei Indizes, nämlich T und Q. Und das T ist der Zeitindex, denn wir wollen jetzt hier mit Hilfe der Formel die Entwicklung der Turing-Maschinenberechnung über die Zeit hinweg abbilden. Das heißt, was wir im Endeffekt wollen, ist, das ist ja die Turing-Maschine, so sieht die aus. Die beginnt mit irgendeinem Band, da steht am Anfang nur das Wort W drauf. Und der Kopf steht hier. Und dann, das ist also der Zeitpunkt T gleich 0, und dann fängt an, die Maschine dieses Band zu verändern, und für jeden weiteren Zeitpunkt sehen die Bänder halt wieder so aus, und das hat sich ein bisschen verändert, aber nicht viel. Und Sie können einfach, hier wäre T gleich 1, T gleich 2, und irgendwann hört das Ganze auf. Das ist das, was wir wissen. Wir wissen ja, dass diese Turing-Maschine, die das Wort akzeptiert, dass die das Wort tatsächlich nach endlicher Zeit akzeptiert. Und wir wissen auch, wie lange das maximal dauern kann, nämlich gerade P von Länge von W. Die Zeitbeschränkung der Maschine M. Und da spätestens haben wir zwar wieder ein Band, aber sind dann tatsächlich in irgendeinem Endzustand QE gelandet. Und hier starteten wir in einem Zustand Q0. Und wie lang kann das gehen? Eben gerade maximal T gleich P von W. Und jetzt ist die Frage, wie groß kann das Band werden? Naja, das Band kann eben auch maximal so groß werden, wie wir Zeit haben. Das heißt, wir wissen, dass dieses Band, also den Teil, den wir beschreiben, des Bandes, der geht maximal von minus P von Länge von W bis plus P von Länge von W. Das heißt, um diese ganze Berechnung der Maschine vollständig zu erfassen, brauchen wir nur die Bandinhalte innerhalb eines fixen Zeitrahmens und wir brauchen eben auch nur einen beschränkten Ausschnitt aus dem Band, nämlich einen Ausschnitt, der durch das Polynom beschränkt ist in beiden Richtungen. Und was wir jetzt machen, wir kodieren genau diese Entwicklung, die Sie hier sehen, die kodieren wir mit Hilfe von aussagenlogischen Variablen, die uns sagen, wie sieht die Konfiguration der Maschine zu einem beliebigen Zeitpunkt t aus. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Das heißt, dass hier diese Variablen sagen uns, ob zu einem gewissen Zeitpunkt t ein gewisser Zustand q von der Maschine eingenommen wurde. Das heißt, die Idee ist, die intendierte Interpretation ist, dass der Zustand mit Index t und Index q genau dann eins ist, wenn sie nach t Schritten, also wenn sie jetzt hier in diesem Bild, irgendwo ist hier irgendein beliebiges t, wenn sie da reingucken und sich den Zustand angucken, dann soll der gerade der Zustand q sein nach t Schritten. Das heißt, die Indizes geben den Zeitpunkt an und geben den Zustand an, der zu diesem Zeitpunkt angenommen wird, falls die Variable, die Boolesche Variable 1 ist. Und denselben Trick machen wir bei der Position des Kopfes. Wir müssen ja auch in der Formel irgendwas über die Position des Kopfes sagen. Und da gibt es auch wieder ein ganzes Feld von Variablen, ein zweidimensionales. Und das nennt sich POS von T und I. Und T ist wieder der Zeitindex, der zwischen 0 und diesem maximalen Polynom läuft. Und I ist jetzt der Kopfindex, also wo auf dem Band steht der Kopf, und das kann eben negativ sein für Indizes, die links von dem Start der Startposition sind, oder positiv, wenn es Indizes rechts von der Startposition sind, aber es sind in beiden Fällen maximal polynomiell weit kann der Kopf gewandert sein. Und auch hier ist eben die Positionsvariable zum Zeitpunkt t und an der Stelle I 1, genau dann, wenn die Kopfposition zum Zeitpunkt T eben gerade an der Stelle I ist. Also das ist die intendierte Bedeutung. Das sind erstmal nur jede Menge Variablen, und diese Bedeutung werden wir Ihnen dann dadurch zuordnen, dass wir die Formel aufbauen, die genau dieses Verhalten erzwingt. Und als letztes haben wir dann dieses dreifach indexierte Band, die dreifach indexierten Bandvariablen, die sagen, ja, da haben wir jetzt drei Indizes, t wie die Zeit, i wieder, über welche Position des Bandes reden wir, und dann haben wir noch, welchen Bandinhalt haben wir denn da? Das heißt, es kommt hier jetzt noch dieses a aus dem Bandalphabet hinzu, und dann soll eben gelten, dass die Variable 1 ist genau dann, wenn zum Zeitpunkt t an der Stelle i auf dem Band das Symbol a steht. Und wir brauchen eben so viele Variablen, weil wir können nicht einfach sagen, wir haben ja nur aussagenlogische Formeln. Das heißt, die Variablen können nicht als Inhalt zum Beispiel ein Bandsymbol haben. Sie können als Inhalt nur 0 oder 1 nehmen, aber man kann eben sagen, aha, ich nehme an, ich kodiere das so, dass ich eben dann 1, die Variable dann den Wert 1 hat, wenn eben der Wert an der Stelle i gerade dieses Zeichen a ist. Sie sollten jetzt fragen, wenn noch irgendwas von hier unklar ist, einfach nur die Kodierung und die Intention, wie dann die Formel aussehen, das kommt noch, aber was diese Variablen bedeuten sollen, ist halt wichtig. Gut, dann also erste offensichtliche Einsicht, dass Sie jede Berechnung der Maschine, so wie ich das hier skizziert habe, als Folge von Konfiguration beziehungsweise als Folge von solchen Bändern, die sich immer leicht voneinander unterscheiden, dass sie die als Variablenbelegung kodieren können, wo eben die Variablen, genau die Variablen auf 1 gesetzt werden, die jetzt die richtige Aussage treffen, die also den richtigen Zustand in dieser Berechnung zu diesem Zeitpunkt kodieren. Aber das funktioniert nur in die eine Richtung. Wenn Sie einfach nur die Variablen angucken, können Sie die Berechnung in Variablenbelegungen überführen, aber Sie können nicht unbedingt jede Variablenbelegung in eine Berechnung überführen. Warum? Weil die Variablenbelegung könnte auch Quatsch sein. Sie könnten jede Variable auf 1 setzen und damit wäre eben diese intendierte Bedeutung nicht mehr wahr, weil wenn Sie jede Variable auf 1 setzen, dann würden Sie behaupten, zum Zeitpunkt T zum Beispiel war die Maschine sowohl im Zustand Q1 als auch im Zustand Q2 als auch im Zustand Q3. Das kann es aber natürlich nicht gewesen sein. Das heißt, es gibt viele Belegungen, die nicht zu irgendwelchen Ausführungen der Maschine passen, aber zu jeder Ausführung der Maschine gibt es genau eine Belegung, die das eben genau kodiert, was zu jedem dieser Zeitpunkte T tatsächlich passiert ist. In welchem Zustand war ich, wo war der Kopf und welche Bandinhalte standen auf allen relevanten Positionen. Und jetzt eben konstruieren wir diese Formel mit dieser Intention, dass die eine akzeptierende Berechnung für die Maschine M mit Eingabe W existiert genau dann, wenn die konstruierte Formel eine erfüllende Belegung hat. Und jetzt einfach, um es leichter hinschreiben zu können, nehmen wir an, dass unsere Zustandsmenge ist Q1 bis QK und unsere Alphabetmenge ist A1 bis AL. Und das ist die Formel, die wir bauen werden, die sich aus einer Reihe von Unterformeln zusammensetzt. Und was die Unterformeln bedeuten, das werden wir dann noch sehen. Und das sagt jetzt erstmal nur, dass wir eben diese 5 Unterformeln einfach mit Konjunktionen zusammenschrauben. Und als erstes brauchen wir eine kleine Hilfsformel, die sagt, aus einer Menge von Eingabeparametern V1 bis VR ist genau einer wahr. Genau ein Argument ist 1, also genau eines von diesen V1 bis VR ist wahr. Und wie kann ich das ausdrücken? Indem ich sage, mindestens 1 ist wahr, indem ich einen Oder mache darüber. Und dann sage ich zusätzlich noch, aber es dürfen keine 2 wahr sein. Das heißt, hier mache ich ein geschachteltes Und, das eben sagt, erstmal laufe ich von 1 bis R minus 1 und dann das J von I plus 1 bis R. Das heißt, damit kriege ich alle Paare von verschiedenen Indizes. Und für je 2 verschiedene Indizes verlange ich, dass nicht sowohl die Variable I als auch die Variable J beide wahr sein können. Das heißt, mit diesem zweiten Teil stelle ich eben sicher, keine 2 Variablen mit verschiedenem Index haben, in Wahrheitswert sind beide wahr. Und mit dem ersten Teil hier stelle ich sicher, dass mindestens eine der Variablen wahr ist. Und damit habe ich eben genau eine der Variablen ist wahr. Und das werden wir gleich benutzen in unserem ersten Komponente, diese Formel R, R wie Randbedingung. Jetzt stellen wir nämlich erstmal sicher, dass in der Formel wirklich nur sinnvolle dass die Formel nur solche nur dann erfüllt ist, wenn sie etwas kodiert, was auch wirklich eine Ausführung einer Turing-Maschine zumindest ähnelt, und zwar, dass eben zu jeder Zeit ein Zustand herrscht und dass der Kopf nur auf einer Position steht und nur ein Zeichen pro Feld drauf ist. Das ist ja gerade dieses Kodierungsproblem, dass Sie Variablen haben, die Ihnen sagen, zum Zeitpunkt T ist das die Position, sondern haben immer boolsche Variablen, also nehmen wir mal hier den Zustand, Sie haben hier diese boolschen Variablen Zustand indexiert mit T und Q. Und damit können Sie eben nur sagen, es ist wahr, dass zum Zeitpunkt T der Zustand Q war, aber Sie können eben auch sagen, es ist wahr, dass er Q war und dass er auch Q' war. Und das wollen wir aber nicht haben. Wir wollen eben immer nur zu jedem Zeitpunkt genau einen Zustand haben und eine Position und ein Zeichen pro Feld. Und das machen wir jetzt im Folgenden, indem wir ein großes Und bilden über alle möglichen Zeitpunkte, also vom Zeitpunkt 0 bis zum maximalen Zeitpunkt Pn und dann die Formel G von Zustand T und Q1 bis QK. Das sind ja gerade die ganzen Zustände hier, die wir benutzen und jetzt bilden wir diese Formel G wie genau 1 und jetzt sagen wir eben, von all diesen Zustandsvariablen muss genau eine wahr sein. Das heißt, es muss genau ein Zustand wirklich zutreffen und die anderen Zustände müssen alle falsch sein. Und damit kann ich das Problem lösen, dass meine Variablen rein Boolsch sind und deswegen mehrere Dinge auch wahr sein können, die sie aber widersprechen. Die Maschine kann eben nicht in zwei Zuständen gleichzeitig sein und das ist genau das, was diese Formel aussagt. Als zweites sagen wir eben, der Kopf kann nur auch an genau einem Zustand sein. Das heißt, wir haben auch wieder eine genau 1 Formel mit indiziert über denselben Zustand T, überall, aber indiziert über alle möglichen Kopfpositionen in dem zweiten Argument. Das heißt, Sie haben eben hier, sagen Sie, zu jedem Zeitpunkt T, wobei T eben hier variieren kann, kann die Kopfposition nur eine von den Positionen zwischen minus P von N und plus P von N sein. Und als letztes eben ein Zeichen pro Feld. Da müssen Sie jetzt noch zusätzlich wieder über alle Felder iterieren. Sie haben außen die Iteration über alle Zeiten, innen die Iteration über alle Felder und Sie sagen eben, zu jedem Zeitpunkt und auf jedem Feld kann eben nur genau ein Symbol stehen und nicht mehrere Symbole. Das heißt, Sie machen hier genau 1 über zwischen A1 und AL, wobei eben, das ist gerade unser Alphabet Gamma, über das wir die Fallunterscheidung machen. Damit haben wir jetzt eingeschränkt mit dieser Formel, dass nur solche Belegungen die Formel wahr machen, die Formel R und damit auch natürlich die Formel F, weil das R ja als Teil eine Konjunktion von dem F ist. Nur solche Belegungen können das R und damit das F wahr machen, die Minimalanforderungen für die Beschreibung einer Ausführung einer Turing-Maschine sind, nämlich dass nicht mehrere Dinge gleichzeitig herrschen, sondern es ist ein eindeutiger Zustand, eine eindeutige Kopfposition und eine eindeutige Beschriftung der Bänder. Nächste Formel, die sagt einfach, die soll nur dann erfüllbar sein, wenn die Berechnung mit tatsächlich der Standardanfangskonfiguration bei der Berechnung mit der Eingabe W startet. Das heißt, das A sagt, dass wir zum Zeitpunkt 0 eben gerade unsere Startzustand einnehmen sollen. Hier ist Q1 ist der Startzustand. Wegen der Nummerierung kann man nicht bei Q0 begonnen, sondern bei Q1. Aber jedenfalls zum Zeitpunkt 0 zum Zeitpunkt 0 muss eben die Q1-Variable wahr sein. Und es muss die Position des Kopfes muss auf der ersten Position stehen. Und der Bandinhalt der ersten N-Positionen, denn wenn wir nochmal zurückgehen, wir übersetzen ja jetzt hier, wo ist es gewesen? Wir bilden eben hier dieses Wort und diese Maschine bilden wir ab auf eine Formel. Das heißt, der Inhalt des Wortes wird auch in diese Formel eingehen und eben insbesondere diese einzelnen Buchstaben x1 bis xn werden dann Teil der Formel werden. Ups, zu weit. Das heißt, wir haben Anfangsbedingungen ist richtiger Zustand, richtige Kopfposition, richtiger Bandinhalt für die ersten N-Positionen, nämlich gerade die Buchstaben XJ, wobei J von 1 bis N geht. Und damit habe ich eben Band 0 bedeutet zum Zeitpunkt 0, J ist der Kopf, der Index auf dem Band und XJ ist der Inhalt dieses Indexes. Und als letztes braucht man natürlich noch, dass überall an den anderen Positionen blank steht. Und das ist das, was das letzte aussagt, dass eben von minus P von N bis 0 stehen überall Blanks und von N plus 1, also jenseits des Wortes, bis P von N stehen auch Blanks. Das heißt, damit haben wir gerade charakterisiert diese Situation hier oben, wo hier überall Blanks stehen und ansonsten eben das Wort W auf dem Band steht und hier nicht Q0, sondern bei uns heißt es hier Q1. Und der Kopf steht eben hier auf dem ersten Zeichen dieses Wortes W. Das ist genau das, was wir beschrieben haben mit der Formel. Und jetzt müssen wir noch die tatsächliche Berechnung der Maschine beschreiben. Wir müssen also in der Formel sicherstellen, dass die, wenn man sich den Bandinhalt zum Zeichen zur Zeitpunkt t und zum Zeitpunkt t plus 1 betrachtet, dass der sich genau so verändert hat, wie die Maschine es vorschreibt. Das heißt, die Berechnung respektiert gerade diese Übergangsfunktion Delta unserer Maschine. Und damit müssen wir eben immer Zeitpunkt t und Zeitpunkt t plus 1 vergleichen für alle Zeitpunkte t. Das heißt, t1 ist genau diese Formel, die sagt, es muss sich so verändert haben, wie die Delta-Funktion es vorschreibt. Und jetzt haben wir ein großes Und. Das geht also über alle Zeitpunkte und über alle Zustände und über alle Kopfpositionen und über alle Bandalphabetszeichen. Das habe ich jetzt nicht noch. Ich könnte das auch ausschreiben und könnte sagen, t gleich 0 bis was ist es, P von N und dann da drin ein Und von Q gleich Q1 bis QL oder QK ist das, glaube ich, und I gleich minus P von N bis plus P von N und dann drin nochmal ein A gleich A1 bis AL war das, glaube ich. So kann ich das auch hinschreiben. Das ist nur ein bisschen aufwendiger und ich habe es mir leichter gemacht und habe, wenn ich das so schreibe, das ist sozusagen meine Schreibweise für geschachtelte Unds und die Indizes, der Bereich der Indizes ist einfach implizit, weil die Zeit immer zwischen 0 und P von N läuft und die Zustände laufen immer über alle Zustände und das I läuft über alle möglichen Kopfpositionen und das A über alle möglichen Bandinhalte. Und was sage ich jetzt hier? Hier sage ich jetzt, wenn ich in einer bestimmten Situation bin, dass ich also zu diesem Zeitpunkt T gerade im Zustand Q bin und zum Zeitpunkt T ist meine Kopfposition I und zum Zeitpunkt T steht an der Kopfposition I das Zeichen A, ja dann bitte mach das, was die Turing-Maschine vorschreibt für diese Situation. Die Turing-Maschine sagt ja eindeutig, wenn ich in einem bestimmten Zustand bin und der Kopf liest ein bestimmtes Zeichen, was ich dann machen soll. Das heißt, daraus folgt, ja, und jetzt kommt ein großes Oder, weil es eine nicht-deterministische Turing-Maschine ist, dann mache bitte eine von den Transitionen, die das Delta vorschreibt. Und das ist gerade hier, ich gucke dann Delta an, indiziert mit Q und A, das sind eben gerade hier die Inhalte A und der Zustand Q. Und dann muss ich für jeden der möglichen Folgetransitionen, das ist eben jetzt hier diese Triple, neuer Zustand, neuer Bandinhalt und das Y soll die Richtung vorgeben, wo ich es bei mir jetzt einfach gemacht habe, ich habe die Richtung nicht als links, rechts und nichts kodiert, sondern als minus 1, 0 und plus 1, dann kann ich es arithmetisch benutzen. Und was mache ich dann? Ja, da muss ich eben sagen, wie zum Zeitpunkt T plus 1 jetzt der Zustand aussieht, der soll eben gerade Q' sein. Zum Zeitpunkt T plus 1 soll die Kopfposition I plus Y sein, also I plus 1 minus 1 oder auch 0. Und es soll an der Stelle I das neue Zeichen A' stehen. Damit beschreibe ich eben per Formel, wie sich diese Zustandsvariable und damit wie sich die Bandinhalte ändern dürfen, indem ich von T nach T plus 1 übergehe. Und ich muss eben gerade diese Funktion Delta respektieren, das Verhalten der Maschine ausdrückt. Jetzt haben wir zwei Formeln, T1 und T2. T1 sagt, dass das, was Delta vorschreibt, passiert auch. Da fehlt aber noch ein bisschen was. Was sollte wohl T2 noch aussagen? So haben wir nämlich nur über einen sehr beschränkten Teil der Maschine geredet. Und es gibt noch einen viel größeren Teil, über den wir nichts ausgesagt haben. Ja? Genau. Auch hier haben wir nur gesagt, was passiert direkt unter dem Lesekopf. Wir haben aber nicht gesagt, was woanders passiert. Und was sollte da passieren? Nichts. Und das ist das, was die Formel T2 ausdrückt. Die sagt einfach, dass die Bandinhalte sich nicht ändern an Positionen, die nicht gleich der aktuellen Kopfposition sind. Die sagt eben, das ist jetzt hier diese auch wieder große Verschachtelung von Zeit und Ort und Inhalt, und die sagt eben, wenn der Kopf gerade nicht auf der Position I steht und an der Position I das Zeichen A gelesen wird zum Zeitpunkt T, dann soll bitte zum Zeitpunkt T plus 1 wieder das Zeichen A an der Stelle stehen. Das ist also alles andere, was nicht unter der Kopfposition ist, ändert sich nicht. Und das ist jetzt eigentlich die vollständige Beschreibung einer einzelnen Transition, beziehungsweise aller Transitionen, weil man ja ein großes Und über alle Zeitpunkte hat. Also das sind schon ziemlich große Formeln, weil man da ja in jeder Dimension hier, das Und steht ja für eine wirklich ausgeschriebene Sequenz von Formeln. Und als letztes muss man natürlich noch sagen, das habe ich noch nicht. Das soll ein genau dann wenn sein. Das habe ich mir. Als letztes möchte ich auch gerne, dass irgendwann die Berechnung einen Endzustand erreicht, dass wir also tatsächlich das Wort akzeptieren. Und das ist ganz einfach, indem ich wieder über alle Zeitpunkte ein Oder nehme, denn es heißt, ich erreiche einen Endzustand, kann ich ja dadurch sagen, zu irgendeinem der Zeitpunkte komme ich in den Endzustand. Das heißt, es ist ein großes Oder, und dass eben für irgendeinen Zeitpunkt T ich in einem Zustand Q bin, wobei Q aus der Menge der Endzustände ist. Also hier habe ich nicht iteriert über alle Qs, sondern nur über alle Qs in der endlichen Menge F. Ja. Und damit haben wir auch unsere Gesamtformel beieinander. Gucken wir uns nochmal an, wie die aussah. Das war das Ding. Das erste war die Randbedingung, dass eben nicht mehrere Dinge gleichzeitig der Fall sein können, nicht mehrere Zustände. A war die Anfangsbedingung, T1 und T2 waren die Transitionen. Es soll sich eben die Formel so verhalten, wie sich die Maschine verhält, bezüglich der Delta-Funktion. Und E, das ist jetzt der Teil, der sagt, die Maschine soll nicht, ich will nicht irgendeinen beliebigen Maschinenlauf beschreiben, sondern ich will einen akzeptierenden Maschinenlauf beschreiben, der also wirklich in einem Endzustand irgendwann führt. Und jetzt ist es nicht mehr schwer zu sehen, ich werde es nicht nochmal durchixen, dass eben wirklich das gilt, was wir wollen, dass die akzeptierten Berechnungen von der Maschine M auf dem Wort W, dass es da eine akzeptierende Berechnung gibt, genau dann, wenn es eine erfüllende Belegung in der Formel gibt. Kann man sich in beiden Richtungen überlegen, aber es folgt ziemlich direkt aus der Konstruktion. Also das ist sozusagen, das ist noch das, dass man die Details sich nochmal genau überlegt, aber das Entscheidende ist die Konstruktion. Und jetzt fehlt natürlich noch die Tatsache, dass sich diese Übersetzung von diesem, der Frage, ob die Maschine auf diesem Wort, dass die, ob die Maschine dieses Wort akzeptiert, in die Formel, dass diese Übersetzung, also dass die Übersetzung polynomielle Zeit braucht, das werde ich nicht ganz so detailliert machen, sondern ich werde mir einfach überlegen, dass es polynomiell groß ist, das, was wir da rauskriegen, und dass sich diese Formeln jeweils in linearer Zeit hinschreiben lassen. Das ist nicht das Schwierige, aber das Schwierige ist zu sehen, dass sie eben nicht zu groß werden, die Formeln. Das heißt, wir werden jetzt uns ein paar der Teilformeln rausgucken, rausnehmen und wollen sehen, dass die polynomiell in der Größe, in der Eingabe n sind. Und die Formel f ist ja einfach eine Konjunktion von ein paar solchen Formeln, und wenn die alle polynomielle Größe haben, dann hat auch die Gesamtformel polynomielle Größe. Das ist ja einfach eine Addition der einzelnen Polynome. Und wir nehmen eben an, wie schon vorhin auf einer Folie, der Zustandsraum hat k Zustände, das Band hat l mögliche Buchstaben und die Länge des Wortes ist n. Gucken wir uns erstmal dieses genau dann wenn Formel an. Wie groß ist die? Behauptung ist, die Länge dieser genau dann wenn Formel mit r Variablen ist gerade r Quadrat. Wieso? Das wird dominiert durch dieses geschachtelte oder, wo ich sage, es gibt eben keine Paare i und j, die verschieden sind, sodass die Variable i und die Variable j beide eins sind. Und damit haben Sie im schlimmsten Fall alle möglichen Paare, also ja, müssen Sie alle möglichen Paare von Zahlen zwischen 1 und r betrachten, und das sind eben quadratisch viele. Das heißt, dieser Teil, ich gehe nochmal zurück, um es klar zu machen, dieser Teil der Formel dominiert, wo Sie eben die i und die j über alle verschiedenen Indizes laufen lassen, und damit wird das eine quadratisch große Formel werden, die eben quadratisch viele solche Formeln miteinander verbindet. Und der Teil hier ist relativ uninteressant, der ist nämlich nur linear in R. Da haben Sie einfach nur von 1 bis R Variablen. Das heißt, das ist linear, das zweite ist quadratisch, zusammen haben Sie eine quadratische Größe. Und ja gut, bleiben wir doch vielleicht gleich hier. Und jetzt wollen wir nämlich als nächstes uns das Groß R angucken. Diese Formel, wie groß wird die? Und da wissen wir als erstes, dass wir hier insgesamt ein großes Und haben über polynomiell viele Terme, Formeln. Das heißt, wir müssen die Größe jeder einzelnen Formel zu einem bestimmten Zeitpunkt multiplizieren mit p von n. Das ist genau das, was wir gleich sehen werden. Jetzt muss ich wieder vorwärts gehen. Nämlich das hier. Die Größe von dem R ist einmal O von P von N, das sind die ganzen Zeitpunkte, und dann haben wir drei Komponenten, und die sind jeweils diese drei Größen. Wieso? Bei der ersten Größe behaupte ich, das ist überhaupt nicht von dem N abhängig, und die zweite ist die wirklich teure Größe. Gucken wir uns die beiden mal an. Jetzt bin ich falsch gelaufen. So. Hier bei dem R. Die Größe dieser Formel, laut dem, was hinten stand, ist gar nicht abhängig von dem n. Und das sieht man auch, denn wir haben hier eine Genau-Dann-Wenn-Formel, die q1 bis qk, also k Variablen hat. Das heißt, die Größe dieser Formel hier ist einfach O von r Quadrat. Nicht r Quadrat, k Quadrat. Entschuldigung. Diese Formel ist wie groß O von k Quadrat und damit nicht von n abhängig, sondern nur von der, also nicht von der Eingabegröße, sondern nur von dieser einen fixen Maschine. Und damit ist es für die Gesamt, wir wollen ja wissen, dass es polynomiell in der Eingabegröße ist, und die Eingabe ist das Wort w, damit ist das zu vernachlässigen. Das hier hingegen ist nicht zu vernachlässigen. Das ist O von irgendwas zum Quadrat. Das Quadrat, weil wir eben hier eine G-Formel haben. Aber was haben wir da zum Quadrat? Wie viele Variablen hat die G-Formel? Die beginnt hier mit einer Variable, die ist indiziert mit minus p von n und endet mit einer Variable, die ist indiziert mit p von n. Das heißt, die hat gerade 2 mal p von n viele Variablen. Also hier haben wir 2 p von n, das 2 kann ich mir sparen, da ich o von rechne, machen wir gleich mal weg. Also einfach p von n zum Quadrat. Das brauchen wir nicht. So. Und das wird dann auch das Dominierende sein. Wir haben hier einmal noch eine Multiplikation. Eine Multiplikation mit diesem p von n. Und dann haben wir hier einen p von n Quadrat und dann kriegen wir insgesamt einen p von n hoch 3. Und das ist auch das Schlimmste, was passieren kann. Ich werde jetzt nicht noch den Rest auch Stück für Stück durchgehen, sondern das glauben Sie mir jetzt einfach, dass das tatsächlich alles polynomiell ist und im schlimmsten Fall, das ist eben diese Formel R, da kriegen wir einen p von n und hier noch einen p von n zum Quadrat und insgesamt p von n hoch 3 und alles andere ist nur quadratisch oder sogar linear und im Endeffekt kriege ich eben, dass die Größe der Formel, die ich aus diesem Eingabewort generiere, dass die nicht kubisch in der Länge des Eingabewortes, sondern Polynom, dieses Polynom, was wir brauchen bei der Zeitbeschränktheit der Turing-Maschine, das hoch 3. Aber das ist natürlich weiterhin ein Polynom, auch wenn ich es hoch 3 nehme. Und damit sind wir auch am Ende dieser Übersetzung. Und Sie haben jetzt relativ im Detail gesehen, wie man eben Abfolgen von Maschinenzuständen, seien das jetzt Bänder oder was auch immer das sein können, in boolesche Formeln kodieren kann. Und die Frage ist dann eben, kann man diese Kodierung kompakt genug machen, sodass man, das ist ja eine Übersetzung von einem Problem in das andere, dass dabei die Übersetzung nicht explodiert. Wenn ich jetzt eine exponentiell große Formel hier rausgekriegt hätte, dann würde mir das nichts helfen. Denn dann würde ich ein Problem in ein exponentielles Problem übersetzen, weil allein schon der Übersetzungsschritt exponentiell wäre. Und das würde also wäre nicht hilfreich. Unsere Reduktionen sollen alle polynomiell sein, damit sie ja nicht aus der Klasse der polynomiellen Sachen rausführen. Erstmal vielleicht noch, wenn es hier zu dem ganzen Beweis noch Fragen gab. Dann eine kleine Erweiterung, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben nur das SAT-Problem. Genau, hier geht es immer nur um das SAT-Problem. Also ist eine Formel erfüllbar oder ist sie nicht erfüllbar? Ganz häufig will man nicht einfach nur wissen, ja oder nein, sondern man will auch wissen, wie sieht denn eine erfüllende Belegung aus, wenn es sie gibt? Und es könnte ja sein, dass das ein viel schwierigeres Problem ist, also eine erfüllende Belegung zu finden, als nur Ja oder Nein zu sagen. Und es stellt sich aber raus, nein, das ist kein schwierigeres Problem und das möchte ich gerne noch skizzieren. Das ist nicht sehr schwierig, aber sollte man wissen. Und das ist oft so, dass irgendwelche Kernprobleme auch geeignet sind, dann etwas schwieriger aussehende Probleme zu lösen. Und das ist eben das hier, dann reduziere ich das Problem, eine Lösung zu finden auf das Problem, gibt es eine Lösung oder nicht. Und ich schreibe deswegen hier reduziert in Anführungszeichen, weil es hier ich reduziere es zwar auf ein Entscheidungsproblem, aber das, was ich damit mache, ist kein Entscheidungsproblem, sondern ich berechne damit eine Lösung. Und deswegen ist es nicht streng genommen eine Reduktion im technischen Sinne, wie wir es bis jetzt hatten, weil die Reduktionen waren immer zwischen Entscheidungsproblemen. Ich kann das Problem, die Entscheidung dieses Problems auf die Entscheidung jenes Problems reduzieren. Hier reduziere ich die Berechnung einer größeren Lösung auf ein Entscheidungsproblem. Und zwar, wie mache ich das? Also wir haben wieder so eine Formel mit k Variablen und dann frage ich erstmal an meinen Löser für das SAT-Problem, ist diese Formel erfüllbar oder nicht? Und wenn sie nicht erfüllbar ist, dann, ja, dann kann ich gleich einfach nicht lösbar sagen. Wenn sie aber erfüllbar ist, dann fange ich an, eine erfüllende Belegung zu berechnen. Wie mache ich das? Ich gehe einfach die ganzen Variablen durch und dann gucke ich einfach, wenn ich eine Variable auf 0 setze oder auf 1 setze, ist der Rest von der Formel weiterhin erfüllbar oder nicht. Wir haben ja eine erfüllbare Formel und dann sage ich eben, falls, und was soll dieses sein, f von xi ergibt sich zu 0, diese Notation hier, das ist einfach die Ersetzung der Variablen xi durch den Wert 0 überall in der Formel f. Das heißt, ich ersetze jetzt durch die Variable xi, und das ist gerade dieser Index, den ich hier laufen lasse, zwischen 1 bis k, durch einen festen Wert, 0, und dann frage ich wieder meine Entscheidungsfunktion, ist das jetzt erfüllbar oder nicht? Und wenn es erfüllbar ist, dann sage ich, aha, dann ist wohl die Belegung an der Stelle die richtige Belegung 0 und ansonsten ist die richtige Belegung 1. Ich weiß natürlich, wenn ich hier für xi eine 0 einsetze und das Ganze ist erfüllbar, dann kann ich auch wirklich sagen, ja, die erfüllende Belegung hat an der Stelle eine 0. Woher weiß ich, dass, wenn es nicht erfüllbar ist, dass sie dann eine 1 haben muss? Ich weiß es deswegen, weil die Formel muss ja erfüllbar sein. Das haben wir ja gerade hier festgestellt. Wir sind ja im Else-Zweig, das heißt, wir haben eine erfüllbare Formel und jetzt setzen wir eine von den Variablen auf einen bestimmten Wert. Und wenn die Formel erfüllbar ist, dann muss eine von den beiden Werten 0 oder 1 muss funktionieren. Und wenn ich weiß, 0 funktioniert nicht, dann muss es natürlich 1 sein. Und dann schreibe ich einfach raus, ja, xi hat den Wert, ja, was auch immer, 0 oder 1, was ich eben hier bekommen habe in den beiden. Und dann spezialisiere ich eben das f mit dem Wert, der richtige ist und gehe wieder in meine Schleife rein und probiere eben den nächsten Wert. So spezialisiere ich einfach die Formel immer weiter und finde damit eine erfüllende Belegung und gebe die auch immer sukzessive hier in der Schleife aus. Und sie haben auch komplexitätsmäßig jetzt nicht viel verloren. Natürlich machen sie ein bisschen mehr Arbeit, als ob sie nur SAT aufzurufen. Aber wenn sie SAT in O von f von n, wo f irgendeine Funktion ist, wissen wir ja gar nicht genau, wie schnell das geht. Wenn sie das einzelne SAT-Problem, was sie hier befragen und was sie hier befragen, wenn Sie das in Zeit O von f von n lösen können, dann ist die Behauptung, dass die Berechnung einer erfüllenden Belegung hier oben in dieser Schleife, dass es in dieser Zeit hier erfolgt. Das n ist klar, n mal, weil ich eben hier eine Schleife habe, ich glaube, das ist nicht ganz richtig, das müsste doch k sein. Ich glaube, das müsste hier eigentlich ein K sein. Ach so, ja klar, das muss ein K sein, aber das K ist natürlich, wir wollen es ja in Abhängigkeit von dem N, von der Größe der Eingabe haben und wie viele Variablen ganz maximal geben, maximal so viele Variablen, wie die Formel groß ist. Das heißt, das ist gerade hier die Anzahl der Variablen, beziehungsweise nach oben abgeschätzt durch die Größe der Formel. Und dann haben wir hier jedes Mal diese Aufrufe hier innen drin, diesen den ersten Aufruf, den ignoriere ich, das ist uninteressant, dass wir da auch nochmal ganz oben einen F, kein Element satt Aufruf haben, aber was natürlich teuer ist, ist in der Schleife, da haben wir maximal N mal F von N, das ist eben gerade die Zeit, die es braucht, um diese Sattfrage zu stellen mit einer Formel der Größe N. Und woher kommt noch dieses Plus N? Welche Zeit, welche Arbeit habe ich hier noch gerechnet? Genau, Sie sind ja in die Formel reingegangen, haben überall die Variable durch eine konstante Null ersetzt und im schlimmsten Fall könnte das eben ein linearer Scan über Ihre Formel sein. Sie könnten es auch intelligenter implementieren, aber das ist sozusagen eine naive Implementierung. Und das heißt, wenn man sich jetzt das überlegt, wenn das SAT-Problem in polynomieller Zeit lösbar ist, dann ist auch dieses Berechnen der Lösung in polynomieller Zeit lösbar. Und wenn das SAT-Problem exponentiell ist, dann ist auch die Berechnung der Lösung exponentiell. Das heißt, man hat sich jetzt hier komplexitätstheoretisch nicht verschlechtert, wenn man tatsächlich eine Lösung berechnet. Allerdings, das, was Sie jetzt gesehen haben, ist eine rein theoretische Konstruktion. Niemand wird tatsächlich eine Lösung so berechnen. Warum? Weil nämlich, man sieht das im Prinzip, braucht man nur diese 0-1-Entscheidung, um die Lösung für alle Variablen zu berechnen. Aber die bekannten Entscheidungsverfahren, die berechnen schon, während ihres Laufes berechnen die tatsächlich eine Lösung und die muss man nicht nachher so wieder von hinten durch die Brust ins Auge rauskitzeln. Aber das ist eine prinzipielle Überlegung, dass man eben die Lösung nicht wirklich geliefert bekommen kann. Man kann sie dann wieder berechnen. Gut, und ich glaube, fast bin ich am Ende. Jetzt kommt aber noch ein Werbeblock. Tutoren gesucht und zwar für alle möglichen einführenden Vorlesungen, insbesondere diskrete Strukturen vom Herrn Brandt im Wintersemester. Ich werde die funktionale Programmierung, früher Info 2 genannt, halten und natürlich Theo nochmal im kommenden Sommersemester. Und ich hoffe, dass einige von Ihnen auch als Tutoren wieder da sein werden. Und falls Sie also an irgendeinem dieser Themen Spaß gefunden hatten, die Klausur gut gelaufen ist und Sie als Tutor arbeiten wollen, dann klicken Sie sich doch bitte hier im Netz und insbesondere für die funktionale Programmierung als kleines Leckerli. Wir werden Haskell machen, aber OCaml-Programmierer sind genauso willkommen und die Hausaufgaben werden völlig automatisch bepunktet. Das heißt, das ist eine gewisse Reduktion des Tutoraufwandes. Also wie gesagt, ich hoffe, den einen oder anderen im nächsten Semester als Tutor wieder begrüßen zu können. Und das war's für heute.